Wir wollen uns heute Vormittag noch einmal mit dem Thema Gebet befassen. Es hat sich jetzt so ergeben. Und ich lese dazu aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 18, die Verse 22b bis 33. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich sie um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden, und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Um deutlich zu machen, worum es hier geht, lese ich die Verse 16 folgende. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Es geht also hier in diesem Abschnitt um die Gottlosigkeit der Menschen in Sodom und Gomorra. Diese Gottlosigkeit ist ja sprichwörtlich geworden. Das heißt also, immer dann, wenn Menschen einen besonders gottlosen Weg gehen, dann spricht man schon mal davon. Es geht ja genauso zu wie damals zur Zeit Sodoms und Gomorras. Da war also eine große, schlimme Gottlosigkeit über die Menschen dort, die Bewohner dieser Städte gekommen. Und auf der anderen Seite, dass eben aufgrund dieser Tatsache Gott das Gericht androhte. Und es ging nur um die Frage, ist dieses Gericht jetzt berechtigt oder nicht? Und der Herr wollte sich selbst noch einmal vergewissern. Das ist jetzt wichtig in diesem Zusammenhang. Und er teilt Abraham seine Gedanken mit. Abraham hatte ein solch vertrautes Verhältnis zu seinem Gott, dass Gott ihn einweihen wollte. Es gibt ein Wort aus dem Propheten Amos, in dem heißt es, dass Gott nichts tut, ohne dass er es zuvor seinen Propheten, denen, die ihm also ganz nahe standen, kundtut. Und so offenbart sich auch Gott in unserer Zeit noch. Er zeigt uns, wie es um diese Welt bestellt ist und welch einem schrecklichen Gericht wir entgegengehen. Aber mit welcher Absicht tut er das? Warum offenbart sich hier Gott dem Abraham und weiht ihn in seine Pläne ein? Warum? Aus dem einzigen Grunde, damit Abraham Fürbitte tun sollte für die Menschen dort in Sodom und Gomorra. Und schließlich wohnte ja dort auch sein Neffe Lot. Und darum heißt es hier, nach Luther heißt es in Vers 22b, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn, aber ursprünglich hat es anders geheißen. Wir können das nachlesen in der alten Elberfelder Übersetzung, dass es umgekehrt geheißen hat, dass man das im Laufe der Zeit verändert hat, aber der Herr blieb stehen vor Abraham. Das ist ganz wichtig. Und es deckt sich auch, das ist meine Meinung, mit dem, was in Vers 33, also am Ende dieses Abschnittes steht, und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Der Herr blieb stehen vor Abraham und der Herr ging weg von Abraham. Also umgekehrt. Warum ist das so wichtig? Es ist darum so bedeutsam, weil nicht Abraham hier letztlich der Ursprung der Fürbitte ist, sondern Gott selbst. Gott will es, dass Abraham für die Bewohner von Sodom und Gomorra im Gebet eintritt. Es ist der Wille Gottes. Wir dürfen uns das also nicht so vorstellen. Da ist Gott, der die Gottlosigkeit in Sodom und Gomorra sieht und diese Menschen dort richten will. Und da ist der Mensch Abraham auf der anderen Seite, der jetzt in den Rest tritt im Gebet für diese Menschen. Nein, so ist es nicht. Gott will, dass Abraham jetzt für diese Menschen betet. Es ist Gottes Wille. Alles geht von Gott aus. Wir haben das auch in der Geschichte vom goldenen Kalb, beziehungsweise von dem, was danach kam, als Gott dieses Volk ausrotten wollte, einfach auslöschen wollte, wegen seines Ungehorsams. Und dass Mose dann in den Rest tritt und sagt, nein, bitte nicht. Mose stellt sich also Gott in den Weg. Und dann könnte man auch auf den Gedanken kommen, da ist also der richtende Gott auf der einen Seite, der Zorn üben will hier über sein Volk, und auf der anderen Seite der barmherzige Mose. Und so dürfen wir es eben nicht sehen. Gott freut sich darüber, dass Mose hier für sein Volk in den Riss tritt. Es ist der Wille Gottes. Es ist im Grunde genommen der Geist Christi, der hier schon das Herz eines Mose bewegt. Und so hier auch bei Abraham. Im Grunde genommen ist es Christus selbst, der in den Riss tritt, nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Und wir sagen noch einmal, es geht alles von Gott aus. Gott ist der Einzige, der barmherzig ist. Er ist der Einzige, der Gnade übt. Er ist der Einzige, der will, dass Menschen errettet werden. Und wir, ein Mose, ein Abraham, wollen es nur, wenn unsere Herzen erleuchtet sind und erfüllt sind vom Geist Christi, vom Heiligen Geist. Dann wollen wir das auch, was Gott will. Aber es ist eben nicht umgekehrt. Am schlimmsten stellt sich diese Geschichte dar im Katholizismus. Da ist also Christus der strenge Herr, der Gericht übt. Und da haben wir auf der anderen Seite Maria mit ihrem mütterlichen Herzen. Und wenn du irgendeine Not hast, dann gehst du nicht zu Christus, sondern dann gehst du mit deiner Not zu Maria, weil du bei ihr am meisten Verständnis bekommen kannst. Wir sehen also, da haben wir es ganz krass. Aber wir denken auch manchmal so, wenn auch in biblischen Bahnen, in gewissen biblischen Bahnen, dass wir die Barmherzigen sind und müssten nun Gott anflehen, und das dürfen wir ja auch, anflehen um Gnade und Barmherzigkeit für Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, aber wir sehen nicht, dass es Gott ist, der sie retten will. Nicht wir von Natur aus, sondern Gott. Und dass wir nur hier eingeweiht werden in den Heilsratschluss Gottes, in seiner Liebesabsichten den Menschen gegenüber. Und da ist es nun wichtig, dass Abraham das aufnimmt, diesen Willen Gottes aufnimmt, den Willen zur Fürbitte und tatsächlich jetzt auch dementsprechend für die Menschen dort in Sodom und Gomorra eintritt. Der Liederdichter sagt, der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Er ist es also, der uns fragt, hast du irgendetwas auf dem Herzen? Hast du einen Wunsch, hast du eine Bitte, hast du ein Anliegen, hast du eine Not? Dann komm damit zu mir. Ich möchte das gerne. Er ist es, der gerne möchte und will, dass wir kommen. Gott blieb also vor Abraham stehen und das Stehenbleiben vor einem anderen bedeutet in alttestamentlicher Zeit, wie ich las, das bittende Anklopfen und das ruhige Abwarten, ob der andere etwas sagen möchte. Also Gott klopft hier bei Abraham an und sagt, Abraham, du weißt, was ich vorhabe, du weißt, wie es um Sodom und Gomorra bestellt ist, hast du mir jetzt etwas zu sagen? Möchtest du vielleicht einen Wunsch äußern? Hast du eine Fürbitte? Es geht also von Gott aus. Die Initiative geht immer von Gott aus. Und wir haben hier einen Grundsatz, der wesentlich ist für unser gesamtes Glaubensleben. Nicht nur, wenn es um das Thema Gebet geht, sondern es ist grundsätzlich die Frage, und du musst dich einmal prüfen, wer hat denn in deinem Glaubensleben den Anfang gemacht? Wer hat den Anfang gemacht? Warst du's mit deiner Entscheidung? Oder war es der Herr, der dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dich geliebt hat vor Grundlegung der Welt, dich da schon im Auge gehabt hat und dich dann irgendwann in dieser Zeit zu sich gezogen hat, aus lauter Güte und Barmherzigkeit? Der, der dich vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Der hat dann sein Werk an dir getan. Du warst es nicht. Du hast ihn nicht gesucht. Nicht zuerst gesucht. Er hat dich gesucht. Und seht mal, hier haben wir einen entscheidenden Unterschied, ob ein Mensch wirklich und wahrhaft von Neuem geboren ist oder ob seine Religion eine rein natürliche, menschliche Willensregung ist oder Gefühlsregung. Das ist von außerordentlicher Bedeutung, was wir hier in diesem Satz vorfinden, aber Abraham, beziehungsweise aber der Herr, blieb stehen vor Abraham. Nun wollen wir einiges hören über die Fürbitte Abrahams. Ich lese noch einmal Vers 23 und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein und so weiter. Ja? Wir kommen gleich noch auf diese Verse zu sprechen. Abraham nimmt also den Wunsch Gottes, den Willen Gottes auf und tritt ein für diese Menschen, betet für sie. Wir haben ja schon einmal gesagt, Fürbitte ist Liebe im Gebet. Ja, das ist eine große Sache, dass Gott uns als Mitarbeiter gebrauchen will zum Bau seines Reiches durch die Fürbitte für andere Menschen. Dass die Gläubigen gestärkt werden, dass die Gläubigen zurechtgebracht werden, dass auch bei ihnen ganz neu Buße geschieht und sie das Verlangen haben, die Herrlichkeit Gottes zu schauen und auch dass außenstehende Menschen, die Christus noch nicht kennen, zum lebendigen Glauben kommen an ihn. Abraham nimmt also diesen Wunsch Gottes hier, den Wunsch zur Fürbitte auf und betet für die Menschen dort. Das Erste, was wir dazu sagen können, zur Fürbitte Abrahams, ist, dass Abraham offenbar ein Herz für die Menschen in Sodom hat, besonders für seinen Neffen Lot. Das ist also der Geist Gottes, der sein Herz hier bewegt. Und so ist es bis in unsere Zeit hinein, dass solche, die gerettet sind durch den Glauben an Christus, die sagen können von Herzen, ich bin versöhnt mit Gott durch das, was der Herr Jesus am Kreuz für mich getan hat. dass solche Menschen auch den Wunsch haben, dass andere noch zum Glauben kommen. In früheren Zeiten hieß es immer wieder, gerettet sein gibt Rettersinn. Weil ich errettet worden bin und Gott mir Sünder vergeben hat und seine Gnade für mein ganzes Leben ausreicht, darum möchte ich gerne, dass andere auch einbezogen werden in das Heil Gottes. Dass sie auch zur Erkenntnis ihrer Sündhaftigkeit und Verlorenheit kommen und zum lebendigen Glauben an den Herrn, der am Kreuz sein teures Blut für sie vergossen hat. Das wünschen wir dann. Das ist der Heilige Geist, der uns dazu bewegt. Und wir sehen, dass Abraham diesen Wunsch hat in seinem Herzen. Dass er mit Gott geradezu handelt. Wir kommen gleich noch dazu. Umringt, so könnte man auch sagen, um diese verlorenen Menschen dort in Sodom und Gomorra. Menschen brauchen also Vergebung. Das ist es, was wir sehen als solche, die selbst Vergebung empfangen haben. Das kann man sonst gar nicht sehen. Wenn man selbst nicht Vergebung empfangen hat, dann hat man keinen Blick dafür, dass andere auch Vergebung brauchen. Man ist blind dafür. Man ist blind für sich selbst und blind für andere. Und ich spreche von Vergebung. Ich spreche von der Hauptsache. Ich spreche nicht davon, dass ein Mensch irgendwelche Probleme hat. Zeitlicher Art. Probleme in seiner Ehe, Probleme in seiner Familie mit der Kindererziehung, Probleme finanzieller Art und dergleichen. Nicht, dass Gott das gleichgültig wäre, aber das ist nicht die Hauptsache. Vorrang in unserem Leben muss und darf immer unsere Beziehung zu Gott haben. Das ist das Erste. Er soll in allen Dingen den Vorrang haben. Der lebendige Gott selbst, um eine Beziehung zu ihm. Darum geht es in der Hauptsache. Johannes schreibt davon, dass viele Menschen an den Herrn Jesus glaubten. Warum glaubten sie an ihn? Nun, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Sie waren beeindruckt von seiner Persönlichkeit und beeindruckt von den großen Taten, die sie gesehen hatten und von denen sie gehört hatten. Und es heißt, sie glaubten an ihn, weil sie das gesehen hatten und gehört hatten. Aber dann geht es weiter. Dann heißt es, aber der Herr vertraute sich ihnen nicht an. Denn er wusste wohl, was im Herzen des Menschen war. Warum hat der Herr sich ihnen nicht anvertraut? Warum hatte der Herr offensichtlich an solchen Menschen kein Interesse? Es heißt doch, sie glaubten. Nun, weil es diesen Menschen nicht in erster Linie um ihr persönliches Seelenheil ging, sondern es ging ihnen darum, dass sie eine bessere Lebensqualität haben wollten. Das war das Entscheidende. Sie wollten heraus aus äußeren irdischen Problemen. Das war es, was sie bewegte. Da haben wir einen Mann, der kann Wunder tun, der kann Tausende von Menschen speisen, er löst die soziale Frage. Und er wird uns bestimmt auch einmal vom Joch, vom harten Joch der Römer befreien. Das war es, was sie bewegte. Und darum heißt es, aber der Herr vertraute sich ihnen nicht an. Er wusste genau, was in ihren Herzen war und dass sie nicht danach verlangten, Gott kennenzulernen und Vergebung ihrer Sünden zu empfangen, sondern dass es ihnen um ganz andere Dinge zu tun war. Sie waren nicht gedemütigt, ihr Lieben. Das ist das Hauptproblem. Der Mensch muss erst runter von seinem hohen Ross. Er muss gedemütigt werden. Und das tut Gott auf zweierlei Art und Weise. Durch äußere Wegführung, indem er den Menschen hineinführt in Engpässe, in Nöte, in solche Situationen, da er nicht mehr ein- und ausweist, was es auch immer sein mag, und durch sein Wort, indem er den Menschen deutlich macht durch sein Wort, besonders auch durch die Verkündigung des Gesetzes Gottes, du bist ein Sünder und du bist auf ewig verloren. Du hast nichts Gutes an dir, aber auch gar nichts Gutes an dir. Vom Scheitel bis zur Sohle nichts Gutes an dir von Natur. Ich habe kein Wohlgefallen an dir. Du bist ein Sünder. Wir haben uns ja an das Wort Sünde und Sünder so sehr gewöhnt. Ja, du bist ein durch und durch verabscheuungswürdiger Mensch. Das ist das, was die Schrift dazu sagt. So sieht Gott uns, wie wir von Natur aus sind. Und so muss Gott den Menschen erst demütigen. Er muss ihn herunterholen von seinem hohen Ross. Er muss ihn wegholen von seiner Meinung, von seiner guten Meinung, von sich selbst. Was hatte ich früher für eine gute Meinung von mir selbst? Ich dachte, ich wäre ein guter Mensch. Und der Herr muss mich an dieser Stelle immer noch demütigen, auch als Gotteskind und seine Gemeinde. Deshalb tut er manche Dinge, die uns nicht gefallen, die uns nicht passen. Aber er redet immer, immer zu uns in seiner Liebe. Auch da, wo er seinen Finger legen muss, auf wunde Stellen in unserem Leben. Ich will sie in die Wüste führen. Und das ist kein angenehmer Ort, die Wüste. Und will freundlich mit ihnen reden, so heißt es. Freundlich. Warum denn? Weil ich gerne möchte, dass sie zurechtgebracht werden. Da steckt seine Liebe dahinter. Da steckt seine Barmherzigkeit dahinter. Er muss den Menschen erst demütigen, damit er ihm helfen kann, damit er ihm sein Heil in Christus offenbaren kann. Das war bei diesen Menschen, von denen Johannes da redet, nicht der Fall. Und deshalb hatte der Herr Jesus kein Interesse an ihnen. An wem hat er Interesse? An solchen, die ein zerschlagenes Herz haben vor Gott. Die ein gedemütigtes Herz haben vor Gott. Die sagen, an mir ist nichts Gutes. Die als Sünder kommen. An einen Zachäus. An einer stadtbekannten Sünderin, an einer Ehebrecherin, an solchen Leuten hatte Jesus Interesse. Ihnen konnte er seine Herrlichkeit, seine Gnade und Barmherzigkeit und Liebe offenbaren. Seht, das ist entscheidend. Was ist für dich denn die Hauptsache? Welches Problem? Unser Hauptproblem ist eigentlich Gott. Das ist unser Hauptproblem. Ist das jemals dein Problem gewesen? Der heilige Gott, vor dem du verantwortlich bist mit deinem Leben, dem du so viel Schande bereitet hast, dessen Wort du nicht geachtet hast, den du nicht über alles geliebt hast, von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüte, mit aller deiner Kraft. Das ist dein Hauptproblem. Wenn das dein Hauptproblem ist, dann kann dir geholfen werden. Und dann können auch die anderen Dinge, wie Gott es will und wie er es führt, in die Reihe kommen. Aber das ist dein Hauptproblem. Und dieses Hauptproblem hat der Herr Jesus Christus am Kreuz durch sein Leiden und Sterben, durch seinen Opfertod, durch sein Blutvergießen gelöst. Und das sollte unsere größte Freude sein, ihr Lieben. Wenn das wirklich so wieder ist in der Gemeinde, dann haben wir das, was wir im Allgemeinen als Erweckung bezeichnen. Alles andere ist nicht das, was Gott will. Und das sah Abraham. Den Leuten in Sodom und Gomorra ging es im Allgemeinen sehr gut. Was war ihr Hauptproblem? Sie waren gottlos. Genauso wie du und ich von Natur aus. Wir sind gottlose Menschen von Natur aus, die an allem Interesse haben und alles Mögliche lieben, aber nicht Gott. So war das mit diesen Leuten, die waren gottlos. Und das wusste Abraham, sie brauchen Hilfe, sie brauchen Gnade, sie brauchen Vergebung, sie brauchen jetzt meine Fürbitte. Wollen wir mal schauen, ob Gott nicht doch noch etwas tut dort in Sodom und Gomorra. Das ist also das eine, dass wir ein Herz haben für verlorene Menschen und uns so gebrauchen lassen von Gott in der Mitarbeit, wie es ihm gefällt. Da gibt es ja auch kein Schema, ja. Der eine hat diese Art, das Evangelium zu bezeugen, der andere eine andere. Das ist individuell ganz verschieden. Aber es sollte uns allen ein Anliegen sein, besonders auch im Gebet. Das Zweite, was wir hier lernen, ist im Zusammenhang mit seinem Gebet, dass er eine sehr, sehr demütige Stellung vor Gott einnimmt. Vers 27, Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden. So hat Luther das übersetzt. Zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Ich bin nichts, Erde und Asche. Ich habe mich unterwunden, das heißt, ich habe es gewagt, jetzt meinen Mund hier aufzutun. Ihr Lieben, kennen wir diese Ehrfurcht vor Gott noch und diese demütige Stellung vor Gott? Es wird auch in anderen Versen, die ich jetzt nicht lesen will, noch einmal deutlich. Diese demütige Stellung, die Abraham einnimmt vor Gott. Ich bin nichts, aber auch gar nichts. Gott ist alles. Seine Gnade ist alles. Da geht es also nicht nach dem Motto, hey oder hi, du da oben. Ja? Denken wir nicht, dass es das nicht gäbe in unserer Zeit. Dass Leute in dieser Art und Weise mit Gott umgehen und mit ihm reden. Möchten ihm am liebsten auf die Schulter klopfen. Das heißt nicht, dass wir nicht ein liebevolles Vertrauensverhältnis haben dürfen zum Herrn Jesus und zu unserem lieben himmlischen Vater. Aber dazu gehört gleichzeitig eben der nötige Respekt vor ihm. Und das Bewusstsein, wir haben eigentlich von Hause aus gar kein Recht, mit Gott zu reden, weil wir Sünder sind. Dass wir reden dürfen, ist Gnade, aufgrund dessen, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Also wir dürfen ihm sagen, Herr, wie David es sagt, von Herzen habe ich dich lieb. Du bist mein Fels, du bist mein Ein und Alles. Du bist mein, wie haben wir es gesungen, mein Schatz, du bist mein Erbe. Du bist alles, was ich brauche. Du bist mir das Liebste in dieser Welt, in Christus Jesus, gewirkt durch den Heiligen Geist, dürfen wir das sagen. Wenn das auch alles sehr schwach ist bei uns und auch nicht das Fundament unseres Glaubenslebens. Das Fundament ist die Liebe Gottes zu uns und nicht meine Liebe zu ihm. Und trotzdem dürfen wir es ihm sagen. Er freut sich darüber, wenn wir ihm sagen, dass wir ihn lieb haben. Aber plumpe Vertraulichkeit ist nicht angesagt. Ich hoffe und denke mal, dass wir diesen Unterschied klar auch machen für uns. Das ist also die rechte Stellung im Gebet, die wir alle im Gebet immer wieder haben sollten. Und dann, ich denke, wir machen dann nach diesem Punkt schon Schluss. Vielleicht mache ich in 14 Tagen da weiter, sonst wird es zu viel für uns. Abraham stützt sich in seinem Gebet auf Gottes Wesen. Und das bedeutet hier, dass er Gott für einen gerechten Richter hält, für einen gerechten Richter. Und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Das kannst du doch nicht machen. Vers 25, das sei ferne von dir, dass vor dir der Gerechte genauso ist wie der Gottlose. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Du bist doch ein gerechter Gott und du machst doch gewiss einen Unterschied zwischen den Gottlosen und denen, die gerecht sind. Nun, lass mich zunächst einmal ein gewisses Problem hier ansprechen, das sich ergibt aus diesen Worten. Ist das tatsächlich so, dass Gott immer einen Unterschied macht zwischen den Gottlosen und den Gerechten? Ist das tatsächlich so? Dass Gott ein gerechter Richter ist, daran zweifelt hier unter uns niemand. Aber macht er auch immer diesen Unterschied? Zeigt er sich auch in der Weise, dass wir von unserem natürlichen Denken her sagen könnten, ja, das ist gerecht. Dass Gott die Bösen bestraft und die Guten, die Gerechten, sprechen wir ruhig jetzt einmal von denen, die sich nicht selbst für gerecht halten, sondern in Christus wirklich gerecht sind, in ihm gerecht sind. Dass Gott diejenigen auch belohnt und sie segnet und sie recht führt und so weiter. Ist das immer so sichtbar? Und da müssen wir sagen, nein. Da müssen wir ein klares Nein zunächst einmal dazu sagen. Das ist nicht immer so sichtbar. Es gibt ja eine Person, die uns allen sehr gut bekannt ist in der Bibel, die an dieser Stelle große Probleme hatte, schwer angefochten war. Eine große innere Not hatte, und das war Asaf. Und Asaf ging wirklich einen guten Weg, einen Gott wohlgefälligen Weg. Aber es ging ihm schlecht. Es ging ihm nicht gut, im Gegenteil. Und dann sah er die Gottlosen. Und ihr könnt das ja nachlesen noch einmal, wenn ihr wollt, im Psalm 73. Und kommt zu dem Ergebnis, den Gottlosen geht es blendend. Was sie sagen, das muss vom Himmel herabgesagt werden. Sie potzen, sie treten auf, als gäbe es gar keinen Gott. Frech und unverschämt und auch mit Wohlstand beschenkt gehen sie ihren Weg. Und ich dagegen, ja, da haben wir dieses Vergleichsdenken, das liegt uns ja auch immer wieder nahe. Ja, dem anderen geht es gut und mir geht es schlecht. Warum? Warum ist das so? Können wir Probleme damit haben? Aber grundsätzlich auch, warum geht es den Gottlosen oft so gut und den Kindern Gottes manches Mal und vielleicht auch oft so schlecht? Macht Gott denn da gar keinen Unterschied? Ist er nicht gerecht in seinem Handeln? Und da ist es wichtig, dass wir bedenken, dass das in dieser Zeit und Welt nicht immer offenbar ist, dass Gott einen Unterschied macht. Und Asaf kommt auch dahin, dass er das erkennt. Als ich ging ins Heiligtum, sagte er. Was meint er damit jetzt, wenn man es überträgt auf uns? Als ich einmal stille wurde vor Gott, als ich meine Bibel aufschlug und las darin, als ich sein Angesicht suchte und betete zu ihm um Klarheit, um Licht von oben in meiner Situation. Immerhin wäre er beinahe gestrauchelt, so sagt er. Beinahe wäre ich gestrauchelt. Er wurde stille vor Gott. Und dann erkannte er, wie die ganze Sache von Gott her aussieht. Ihr Ende schaut an. Das ist es. Da wird schließlich der Unterschied offenbar. Auch manchmal hier schon. Sicherlich, auch manchmal hier schon. Aber wie ich schon sagte, nicht immer. Ihr Ende schaut an. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Wie einer, der sich auf Glatteis befindet und stolz und sicher seinen Weg geht und plötzlich von einem Moment zum anderen liegt er. Genauso ist das mit den Gottlosen. Irgendwann kommt das Gericht Gottes für sie, wenn nicht in dieser Zeit, dann in der Ewigkeit. Und so sagt der Prophet Maleachi, ihr werdet am Ende, und das ist wichtig, dass wir das dick unterstreichen, ja? Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen, da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, na, da haben wir diesen Unterschied, ja, ist das Gericht Gottes für die Gottlosen, das kommt, unweigerlich, ganz sicher, mit absoluter Sicherheit, es wird kommen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und sprengen wie die Mastkälber. Ich war, das ist mit 80 oder über 80 nicht mehr so möglich. Das ist uns klar. In der Ewigkeit wird es wieder möglich sein, mit einem neuen Leib, mit dem Herrlichkeitsleib. Aber hier schon dürfen wir uns von Herzen freuen. Jubilieren. Wann hast du das zuletzt getan? Dass du Gott gepriesen hast, dass du gelobt hast für die Vergebung deiner Sünden, dass zwischen dir und Gott, zwischen Gott und dir alles in Ordnung ist durch das, was Jesus für dich getan hat. Wann hat das zuletzt dein Herz zum Jubeln gebracht, zum Singen gebracht? Du kannst dich doch über alles Mögliche freuen. Wann hast du dich zuletzt so von Herzen darüber freuen können? Und es ist ein Unterschied, sagt die Bibel, ne? Zwischen den Gottlosen und denen, die in Christus Jesus gerecht sind und von daher dem Herrn dienen. Also wir sagen es noch einmal, ein gewisses Problem steckt hier in der Fürbitte Abrahams. Es klingt so, Als müsste Gott in dieser Zeit und Welt immer schon klar machen, dass ein Unterschied ist, um seine Gerechtigkeit als Richter unter Beweis zu stellen. Und das ist nicht der Fall. Ja? Und doch, müssen wir sagen, und doch wirft Abraham hier dieses Argument in die Waagschale. So, offensichtlich hat ihn Gottes Geist an dieser Stelle so geleitet. Bitte, da können wir nichts dagegen sagen. Ja? Wir kommen zum Schluss. Er ergreift Gott in seinem Gebet bei seinem Wesen, bei seiner Gerechtigkeit. Und das sollten auch wir immer wieder tun. Das Wesen Gottes, die Erkenntnis seiner Person, seiner Herrlichkeit, sollte uns ermutigen, nicht nur für uns zu beten, sondern auch für andere zu beten. Die Namen Gottes sind in diesem Zusammenhang von allergrößter Bedeutung. Gott wird beispielsweise bezeichnet als der Gott aller Gnade oder als der Gott des Ausharrens, der Geduld. Wichtig für unsere Zeit. Herr, du hältst ja noch das Gericht zurück, auch über das Land der Reformation. Warum tust du das? Weil du so geduldig bist. Weil du die Menschen so lieb hast. Du willst nicht den Tod des Sünders. Du willst, dass er umkehrt, dass er sich bekehrt, dass er lebt. Du willst sein Herz anrühren. Du willst, dass deine Güte ihn zur Buße leitet. Das willst du. Du hast kein Wohlgefallen daran, dass Menschen untergehen auf ewig. Du hast auch kein Wohlgefallen daran, dass eine Gemeinde sich auflöst oder dass eine Gemeinde ausstirbt, ihr Lieben. Gott hat kein Wohlgefallen daran. Und das dürfen wir ihm sagen, Herr, du weißt, wie es um unsere Gemeinde bestellt ist. Wenn es so weitergeht, werden wir aussterben. Das ist eine Tatsache. Und das liegt nicht an Gott. Das liegt an uns, ihr Lieben. Das liegt einzig und allein an uns. Da bin ich fest von überzeugt. Und darum ist es ein Aufruf zur Buße und zur Dankbarkeit. Herr, hab Dank, dass du noch Geduld mit uns hast. Nun gib Gnade, dass wir diese Zeit nutzen. Dass du deine Herrlichkeit noch offenbarst. Wir können es ja nicht machen. Aber wir brauchen das Wirken seines Wortes und seines Heiligen Geistes. Es muss etwas von oben kommen in unsere Herzen, dass ganz neu Licht geworfen wird über unseren inneren Zustand. Ob wir Gott wirklich in Christus Jesus von Herzen lieb haben oder ob das nicht der Fall ist. Ja? Also die Namen Gottes, das Wesen Gottes. Denken wir beispielsweise an Georg Müller, der die Waisenarbeit in Bristol geleitet hat. Gott hat ihn so geführt. Gott wollte hier deutlich machen, ich sorge für die Waisen. Sein Motto war ein Bibelwort aus den Psalmen, aus den 60er Psalmen. Ein Wort, das deutlich macht, Gott sorgt für die Waisenkinder. Er ist der Vater der Waisen. Und da, wo mir das deutlich wird, da habe ich etwas, ja, wo ich zugreifen darf und sagen darf, Herr, du liebst diese Waisenkinder, du bist der Vater der Waisen und sorge auch für sie. Und so dürfen wir Gott bei seinem Wesen ergreifen und bei all den Verheißungen, die er uns gegeben hat. Ein alter Puritaner hat einmal gesagt, mit den Namen, Titeln, Beschreibungen dürfen wir Gott anrufen, die am besten die Wünsche einfangen und dem Glauben des Beters helfen. In welcher Not befindest du dich? Frag dich zuerst einmal, ob es dir um die Verherrlichung Gottes geht, an erster Stelle. Oder willst du nur heraus aus deiner Not? So, das ist das Erste, das Wichtigste. Und das haben wir nur in Christus, dass es uns in erster Linie um die Verherrlichung Gottes zu tun ist. Und das Zweite, gibt es eine Verheißung? Habe ich in der Bibel etwas, worauf ich mich stützen kann? Worauf ich den Finger legen kann und sagen kann, Herr, du hast gesagt, oder das ist dein Wesen, hier wird es deutlich. Wir waren vor einiger Zeit in einer unwahrscheinlichen Enge und wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Und da haben wir im Nachhinein jetzt nochmal überlegt, nachdem Gott in wunderbarer Weise eingegriffen hatte, haben wir im Nachhinein nochmal überlegt, welche Worte waren uns denn eigentlich da wichtig? Und dann kamen wir auf mindestens 10 Aussagen in der Heiligen Schrift, die in uns lebendig waren. Immer wieder haben wir diese Verheißungen, diese Worte Gottes vor Gott ausgebreitet und gesagt, Herr, du hast gesagt. Wir haben das getan, was Luther einmal so zum Ausdruck gebracht hat. Er hat gesagt, wir dürfen Gott seine Verheißungen um die Ohren reiben. Also seid an der Stelle nicht zu zimperlich, ihr Lieben. Ja? Wir sind ja manchmal frommer als Gott in unserem Denken und in unseren Aussagen und was weiß ich. Ja? Seid nicht so zimperlich. Hab großen Respekt vor Gott. Sei demütig. Du bist nichts und er ist alles. Aber dann tu auch das, was er von dir erwartet. Was er wünscht, was er zu hören wünscht. Er liebt es, wenn seine Kinder ihm seine Verheißungen um die Ohren reiben. Er liebt es, er will es so. Deshalb auch diese Gleichnisse in der Heiligen Schrift, durch die der Herr Jesus uns ermutigen will, auszuharren im Gebet. Jetzt ein Zitat von Spurgeon. Spurgeon war der Meinung, dass es für jede Situation in unserem Leben eine konkrete Verheißung Gottes in der Bibel gibt. Er schreibt: Wir können überzeugt sein, dass irgendwo in den von Gott eingegebenen Blättern, ich finde das so großartig ausgedrückt, ne? Er meint natürlich die Bibel, aber wie er sich hier ausdrückt, das ist ja einzigartig, ne? Das ist eben Spurgeon gewesen. Ne? In den von Gott eingegebenen Blättern eine Verheißung ist, die auf unsere Umstände passt. Die unendliche Weisheit Gottes zeigt sich darin, dass er uns eine Offenbarung gegeben hat, nämlich die Bibel, das Wort Gottes, welche für alle die unzählbaren Verschiedenheiten der Zustände der Seinen passt. Also denk nicht, du befindest dich im Augenblick in einer Situation, für die es keine Verheißung in der Bibel gibt. Da bist du auf dem Holzweg. Es gibt sie. Das will er damit sagen. Kein einziges Leiden ist übersehen. Wie eigentümlich es auch sein mag, wie für jedes lebendige Wesen auf der Erde, die ihm angemessene Nahrung da ist, so findet sich für das Kind Gottes der geeignete Beistand in dem geoffenbarten Buche der Bibel. Wenn wir keine passende Verheißung finden, jetzt mal die Frage, ne? Warum? Warum? Wenn wir keine passende Verheißung finden, so liegt es daran, weil wir entweder nicht danach suchen oder, wenn wir eine gefunden haben, noch nicht ihre volle Bedeutung verstanden haben. Und er vergleicht dann eine Verheißung, eine passende Verheißung mit einem Schlüssel, der genau in ein Schloss passt. Sofort öffnet sich die Tür. Seht mal, und das brauchen wir. Und das praktiziert hier Abraham, indem er Gott sagt, du bist doch ein gerechter Gott. Ne? Über die Problematik haben wir gerade gesprochen, das lassen wir außen vor. Du bist doch ein gerechter Gott. Ja? Er nimmt also das Wesen Gottes und hält es Gott vor und sagt, so bist du. Und jetzt kannst du doch nicht so handeln, als wärst du das nicht. Ja? Du hast versprochen, mir aus der Not herauszuhelfen, sodass du dadurch verherrlicht wirst und alle Beteiligten dadurch gesegnet werden. Du hast es versprochen, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und ich werde dich und du sollst mich preisen. Und Herr, du hast es gesagt, also werde ich dich preisen. Du wirst mir aus meiner Not heraushelfen zu deiner Verherrlichung, wie du das auch immer machen wirst. Und ich werde dich preisen, durch deine Gnade werde ich es nicht versäumen, dich zu preisen. Seht, so können wir aus der Fürbitte Abrahams hier lernen. Wir wollen nicht weitergehen. Ich habe das schon angedeutet, es würde zu viel für uns. Ich will uns nicht überfordern. So Gott will, werden wir noch Fortsetzung damit machen. Aber halten wir das fest. Ja? Halten wir das fest. Es geht alles von Gott aus. Nicht von Abraham. Gott will, dass Abraham betet. Abraham nimmt den Wunsch Gottes, den Willen Gottes auf. Und fängt an zu beten. Er hat ein vom Geist Gottes erfülltes Herz für die verlorenen Menschen. Und er packt Gott hier an seiner Verheißung, beziehungsweise hier an seinem Wesen, das er ihm vorhält, um ihm zu sagen, Herr, Du musst jetzt was handeln, ne? Du musst was tun. Du musst handeln, ja? Es geht nicht anders. Alles andere wird deinem Wesen nicht entsprechen. Ja? Wollen wir das so mitnehmen nach Hause? Und der Herr mag Gnade geben, dass wir wirklich in diesem Sinne auch vor Gott unsere Anliegen ausbreiten. Ob es nun um persönliche Anliegen geht oder Anliegen anderer, das spielt da jetzt mal gar keine Rolle. Und dass wir solche sind, die in rechter Weise durch den Geist Gottes gewirkt, mehr und mehr zu Betern werden. Amen.